lesen aus dem ersten Chronikbuch. Könnt ihr gerne mit aufschlagen. Wenn ihr halb die Bibel aufmacht, dann seid ihr beim Psalm und dann ein bisschen nach vorne. Da müssten so Samuel, Könige, Chronik kommen. Erste Chronik 13. Will ich gerne direkt reinspringen. 1. Chronik 13 und ich lese, es geht mir eigentlich um einen Vers heute, werdet ihr dann merken, aber ich lese mal die Verse 1 bis 4. Da geht es um den König David. Und David hielt einen Rat mit den Hauptleuten über 1000 und über 100 und mit allen Anführern und sprach zu der ganzen Gemeinde Israel: Gefällt es euch und ist es dem Herrn, unserem Gott, angenehm, so lasst uns hinschicken zu unseren Brüdern in allen Landen Israels, dazu auch zu den Priestern und Leviten in den Städten ihres Weidelandes, dass sie sich bei uns versammeln. Und lasst uns die Lade unseres Gottes wieder zu uns holen. Denn zu Sauls Zeiten fragten wir nicht nach ihr. Lasst uns die Lade unseres Gottes wieder zu uns holen, denn zu Sauls Zeiten fragten wir nicht nach ihr. Da sprach die ganze Gemeinde, man solle das tun, denn es gefiel allem Volk gut. Amen. Also, Situation, David ist jetzt König, er ist etabliert, das gab eine längere Vorgeschichte, kann man alles nachlesen. Und jetzt eine der ersten Amtshandlungen ist, da gibt es diese Lade des Herrn oder die Bundeslade. Das war die stand immer schon im Heiligtum, in dem Zelt der Begegnung, in der Stiftshütte, später wird sie dann im Tempel stehen. Und die müssen wir jetzt nach Jerusalem holen, sagt David. Denn zu Sauls Zeiten, also sein Vorgänger, König Saul, fragten wir nicht nach ihr. Und vielleicht klingt das erstmal wie eine seltsame Randgeschichte, aber ich glaube, da ist eine geistliche Dynamik, die ich ziemlich dramatisch finde. Und vielleicht kommt ihr mit auf die Spur. Ich will kurz den Schlenker in die Geschichte machen. Was ist das für eine Lade? Wo steht die rum? Was ist da passiert? Also, Adam und Eva, ich spule vor, Mose, Auszug aus Ägypten, Sinai, 10 Gebote, ja, vielleicht schon mal gehört. Und unter anderem, neben den ganzen auch moralischen Geboten, heißt es, ihr sollt einen Ort bauen, an dem ich, sagt Gott, in dem ich euch begegnen kann. Das ist am Anfang ein Zelt, später wird das ein Haus. Und da drin gibt es neben ein paar wenigen anderen Möbeln diese Lade, so eine Art Kiste, die an zwei Stangen getragen wird. Da drin liegen die Tafeln mit den 10 Geboten, also diese Steintafeln. Und ja, manchmal ein bisschen unterschiedlich, wie es geschrieben wird, ob da noch 2, 3 andere Sachen oder ein bisschen Manna, noch so ein Töpfchen, wird mal berichtet. Aber vor allem die 10 Gebote. Und kommen wir gleich nochmal drauf. Gott sagt, da will ich euch begegnen. An diesem Ort. Und die nehmen das mit durch die Wüste. Sie nehmen es dann mit in das verheißene Land, als sie das Land einnehmen. Und dann gibt es eine ziemlich dramatische Geschichte am Anfang des 1. Samuel-Buchs. Da ist der große Prophet Samuel noch ein kleiner Junge und sein erster prophetischer Eindruck zum Üben ist, es wird Gericht über Israel kommen. Ein bisschen krass. Kurz danach gibt es einen Krieg zwischen Israel und den Philistern, also so Gaza-Region und so, das gab es damals. Und weil die Angst haben, die Israeliten, vor den Feinden, sagen sie, wir nehmen einfach Gott mit. Und sie nehmen diese Bundeslade, ohne dass irgendwie berichtet wird, dass Gott geredet hätte oder dass sie Gott gefragt hätten. Sie haben einfach diese Idee, ist doch cool, wenn Gott dabei ist, dann wird er uns beschützen. und schleppen also diese Bundeslade mit in den Krieg und das geht furchtbar. Und dann sagen die Philister, oh, sie haben ihren Gott mitgebracht, jetzt müssen wir doppelt so stark kämpfen und kapern diese Bundes, beschlagen sie und kapern diese Bundeslade und nehmen sie mit in ihren eigenen, also nach Gat, glaube ich, und stellen die in den Tempel ihres Gottes. Das gibt dann eine ganz interessante Konfrontation. Also, List, das ist wirklich ziemlich abgefahren. 1. Samuel 4 und die nächsten Kapitel. Dann kommen die morgens wieder in den Tempel und die Statue von diesem Gott liegt flach auf dem Gesicht. Also eine Statue, ja, war sonst keiner drin. Vor der Bundeslade und so weiter. Mit der Zeit merken die, keine gute Idee, dieses Ding hier zu haben. Wir schicken die zurück. Das ist uns zu heiß. Die Gegenwart Gottes, wir haben hier die letzten Wochen immer wieder über die Heiligkeit Gottes gesprochen. Gott ist ein verzehrendes Feuer, heißt es im Alten und im Neuen Testament. Und sie merken, damit können wir nicht einfach spielen. Hatten die Israeliten vorher auch gemerkt. So als Kriegstechnik nicht geeignet. Die Philister merken, als Kriegsbeute einfach irgendwo so wie so eine Trophäe aufstellen. Nicht gut. Und sie schicken die zurück und die landet wieder in Israel und wird erstmal im Haus eines Mannes namens Abinadab abgestellt in Kirjat Jearim. Das ist eine Stadt ungefähr 11 Kilometer von Jerusalem. So, da wird dieses Ding abgestellt. Und dann, was passiert als nächstes? Nichts. Samuel wird älter, ist als Prophet in Israel unterwegs, von der Bundeslade ist keine Rede. Irgendwann sagen die Israeliten, wir wollen jetzt auch einen König haben, so wie die anderen. So wie unsere Nachbarn, ne, das gab es auch damals schon, dass man über den Zaun geguckt hat und der Nachbar hat ein neues Auto und so. Und die hatten alle Könige, wollen wir auch? Könnte man jetzt überall reingehen, lasse ich mal. Und es wird dann Saul berufen. Der wurde hier eben schon mal erwähnt. Ein stattlicher Mann, ein Kopf größer als alle anderen in Israel. Samuel war vielleicht 30, 40 Jahre Prophet. Und Saul herrscht dann, lesen wir bei Paulus mal, 40 Jahre als König. Und nach Saul kommt Saul, versündigt sich gegen Gott und Gott sagt, nee, du bist es nicht mehr. Ich habe jemand anders erwählt, David wird König. So, da sind wir jetzt in der Geschichte. Ja, ein bisschen Anmarschweg, aber ihr werdet merken, wozu das gut ist. David sagt jetzt, lasst uns jetzt diese Lade nach Jerusalem bringen, denn in den Tagen Sauls fragten wir nicht nach ihr. Und genau genommen auch schon in den Tagen Samuels. Also 80 Jahre, plus minus, 70, 80 Jahre, gab es kein Interesse an dieser Lade des Herrn. Und das ist so ein altes Möbel, denkst du vielleicht, das ist dramatisch. 2. Mose 25, da ist die Anweisung, wie diese Bundeslade gebaut werden soll. Also am Sinai, Mose. Dort, also du sollst den Gnadenstuhl, das ist eigentlich der Deckel, oben auf die Lade tun und in die Lade das Gesetz legen, das ich dir geben werde. Dort will ich dir begegnen und mit dir reden, von dem Gnadenstuhl aus, der auf der Lade mit dem Gesetz ist. Dort will ich dir begegnen, sagt Gott. Oder 4. Mose 10. Ab Vers 35. Die ziehen dann durch die Wüste und dann gibt es immer das Aufbruchsignal. Und dann heißt es, wenn die Lade aufbrach, das ist interessant, als wenn das eine Person wäre. Wenn die Lade aufbrach, so sprach Mose, Herr, steh auf. Und deine Feinde werden sich zerstreuen und alle, die dich hassen, werden flüchtig vor dir. Und wenn sie sich niederließ, so sprach er, komm wieder, Herr, zu der Menge der Tausende in Israel. Also, Bundeslade, wir denken ja irgendwie, irgendwo brauchen wir einen Tisch, wo wir die Sachen draufstellen können. Nein, der Ort, wo Gott gesagt hat, hier will ich euch begegnen. Das ist der Ort, wir sind das nicht mehr gewohnt, wir müssen auch nicht mehr so lokal denken an bestimmten Objekten, weil Gott uns überall begegnen kann. Aber es war der Ort der Gegenwart Gottes für Israel. Gott hat gesagt, ich will unter meinem Volk wohnen. Ihr seid mein auserwähltes Volk und ihr seid anders als alle anderen, weil ich, euer Gott, mitten unter euch bin. Und jetzt kommt denen das Objekt, womit sich die Gegenwart Gottes direkt verbindet, kommt denen abhanden. Und für Jahrzehnte kümmert es keinen. Ich habe das auch schon oft, ich lese Chronik nicht so oft wie andere Teile der Bibel, aber auch schon viele Male gelesen und immer drüber gelesen. Und dann, ich habe das auch mal in einer Botschaft von einem Pastor einen Hinweis darauf gehört, da hat mich das wirklich getroffen. Gott schenkt uns dieses Vorrecht, dass er sagt, ich möchte bei euch sein. Ich möchte unter euch sein. Ich möchte euch den Raum öffnen, dass ihr mir begegnen könnt. Und ihr fragt nicht danach. Ihr fragt nicht danach. Israel wollte einen König wie alle anderen. Das war die ausdrückliche Begründung. So wie alle anderen. Ihre Berufung war genau anders zu sein als alle anderen. Und dieser König, der sah richtig gut aus, war militärisch erfolgreich, hat Staat und Monarchie etabliert nach vielen Jahrhunderten, die Israel in ziemlich in chaotischen Zuständen lebte. Also lies mal das Richterbuch, das ist ziemlich wilder Westen. Aber die ganze Zeit, 40 Jahre hat er regiert, fragte man nicht nach Gottes Gegenwart. Und wir sehen, der Samuel hat dann noch gelebt als Prophet, der hat immer versucht, noch so ein bisschen Mentor zu sein für Saul. Und das hat so mittel funktioniert. Weil Sauls Verhältnis zu Gott oder zum Glauben sehr pragmatisch war. Also ja, es war der Auftrag, die Feinde zu schlagen, auch alles zu vernichten, auch alles Vieh zu töten. Und er findet, ne, die sind aber doch ganz praktisch, die Tiere. Die sind doch lecker oder die kann man gut gebrauchen. Und hatte selber seine Ideen, was aber doch viel sinnvoller wäre. Es gab ein klares Reden Gottes. Jetzt nicht in dieses da reingehen, ne, dass Gott da angeordnet hat, alles zu zerschlagen. Aber es gab ein klares Reden und er sagt, ach nee, lass uns doch wenigstens die guten Rinder, die nehmen wir mal mit. Dann wartet er auf den Priester, also Priester, Propheten Samuel, fürs Opfer vor einer kriegerischen Situation. Er sagt, oh, die Leute fangen an wegzulaufen, der Samuel taucht nicht auf. Und dann fängt der König an, selber Opfer zu bringen. Gegen ganz klares Reden Gottes. Also so wie es für, und dann hat er hinterher sich noch dann irgendwie rausgeredet bei Samuel und sagt, naja, das ging ja halt nicht anders und so. Also eine Beziehung zu Gott, die er, und dass er selber irgendwie gebetet hätte oder Gott gesucht hätte oder so, wird nie berichtet bei Saul. In den Tagen Sauls fragten wir nicht nach der Gegenwart Gottes. Und ich habe ein Grauen davor, dass wir als Christen in so einer Situation landen, wo wir viele gute Dinge machen, schöne Lieder singen, gute Dinge tun und an der Gegenwart Gottes vorbeileben. Man kann in der Routine sein, auch in der guten, also Routinen sind gut. Ja, wenn du nicht jedes Mal neu überlegen musst, ob der, wie nochmal eine Schleife geht oder so, wenn du die Schuhe bindest oder so, einfach automatisch machst, ist ja gut. Und wenn du sagst, bevor ich aufstehe, lese ich erstmal in der Bibel, ist das eine gute Routine. Du sagst, und dann frühstücke ich auch was und esse nicht irgendwann am Tag was, ist ganz gesund meistens. Also, aber wir können in dieser Routine festhängen. Und es gibt diese Frage so, ne, wenn der Heilige Geist sich aus dem Leben von der Kirche zurückzieht, merkt es jemand? Oder läuft das Programm einfach so weiter? Und ja, wir müssen Dinge irgendwie tun und überlegen, wie wir sie tun. Du sagst, okay, wir wollen jetzt hier Stühle stellen für eine Veranstaltung und sie sagen, wir beten einfach mal und gucken, wie die Stühle dann hinterher stehen. Sondern musst einfach mit anpacken, ja? Aber wenn du die Veranstaltung nur logistisch planst, ja, dann hast du irgendwann, mein Mentor sagte immer, organisierte Bedeutungslosigkeit. Hast du ein schönes Event? Aber schöne Events können andere viel besser. Die haben auch viel mehr Budget dafür. Und Profis. Also ich möchte nicht auf Events setzen und die Gegenwart Gottes dabei aus dem Blick verlieren. Wir waren neulich mit einigen Leuten auf einem Wochenende, wo es um missionarische Zellgruppen, Hoffnungsgruppen ging. Und da geht es viel um Strategie und darum, wie bauen wir Gemeinde, wie gestalten wir das, wie machen wir das praktisch, wie organisieren wir Training und Supervision und so. Aber es war so kostbar, weil das Wochenende eigentlich losging damit, sagen wir brauchen die Gegenwart Gottes. Sonst ist das andere, sonst können wir uns den Rest schenken. Wenn die Gegenwart Gottes da ist, wenn Gott wirkt, dann brauchen wir auch eine praktische Form, wie wir es machen. Also Jesus versammelt die Leute zur Speisung der 5000 oder die sind schon versammelt, die versammeln sich selber und dann haben sie Hunger und dann reagiert er. Und dann ist da auch eine praktische Orga. Lasst sie sich sammeln zu 50 und zu 100 und so, dass die nicht alle, die über den Haufen rennen. Sehr praktisch, wer schon mal mit großen Menschenmengen zu tun gehabt hat. Logistik ist dann alles. Nur, du kannst tagelang darüber diskutieren, wie man am besten, ob man das besser zu 50 oder besser zu 40 oder besser zu 60 die Leute sich setzen. Wenn Jesus nicht da ist, der das Brot vermehrt, ist es alles witzlos. Ja, dann doch in die Dörfer gehen oder Pizza bestellen oder, also versteht ihr, was ich sagen will? Wenn die Gegenwart Gottes da ist, wenn Gott wirkt in Kraft, dann brauchen wir auch diese praktischen Fragen. Wenn sie nicht da ist, brauchen wir sie nicht. Und wenn diese praktischen Formen die Gegenwart Gottes ersetzen, dann haben wir den Tod im Topf. Ich war, wie gesagt, bei diesem Lausanne-Treffen. Und letztes Jahr war ich ja ungefähr um die Zeit, vor 13 Monaten jetzt, auf dem großen Lausanne-Kongress in Korea. 5000 Leute, da war das auch so. Das Essen war super. Die Logistik war die Herausforderung, wenn dann alle gleichzeitig in den Speisesaal wollten. Aber ich kam dahin und dachte, wer bin ich eigentlich? Warum bin ich überhaupt hier? Also 5000 globale Leiter und ich. So kleiner Pastor aus Klein-Marburg. Da habe ich festgestellt, den anderen ging es auch allen so. Und also meine Idee war so, jetzt sitzen hier diese Top-Strategen und planen jetzt die Weltmission für die nächsten 50 Jahre. Und es ging los mit einem Bruder aus Nigeria, der als erstes sprach, Femi Adeleye, und sagte, wir müssen neu die Kraft des Heiligen Geistes entdecken. Und sagte, und die Brüder waren sehr kühn. Ein Bruder aus Ghana, ich glaube, der war es, sagte, die westliche Kirche muss Buße tun, weil sie den Heiligen Geist vernachlässigt hat. Und auch in dem, was sie uns gepredigt hat, haben sie oft mehr westliche Aufklärung gepredigt als die Kraft des Heiligen Geistes. Dann wurde auch über Missionsstrategie geredet und wie man gut zusammenarbeiten kann. Aber es war klar, auf welcher Basis wir unterwegs sind, versteht ihr? War Sarah Brewer da aus Brasilien, die in Europa als Missionarin unterwegs ist, habe ich hier schon zitiert, die, ich glaube, prophetisch gesagt hat, Europe is not post-Christian, it is pre-revival. Wir brauchen die Gegenwart Gottes. Und ich merke, ich habe das ja schon mit euch geteilt, ich habe letzte Woche schon drüber gesprochen, wir gehen gerade in eine kleine Reihe rein zu diesem Thema. Bei mir wächst eine neue Sehnsucht und ich möchte euch gerne anstecken. Wir haben auf der Freizeit ein bisschen was davon erlebt, dass wir eigentlich ganz unschuldige Kleingruppen hatten und ein bisschen Gebet zusammen und die Gegenwart Gottes kam in den Raum. Ich möchte nicht in einer Zeit Ich möchte nicht in den Tagen Sauls festhängen, wo wir nicht danach fragen und vielleicht noch nicht mal merken. Und ich glaube, also hier folgen in der Geschichte folgen auf die Tage Sauls die Tage Davids. Da war auch nicht alles einfach, auch nicht alles unproblematisch. Aber hier gab es einen Shift in der Ausrichtung. Und ich glaube, dass die Tage Davids kommen. Und dass wir da neu hineingehen. David ist jetzt als König etabliert. Er war schon 7,5 Jahre König nur in Hebron, nur für einen Teil des Landes. Jetzt ist er König in Jerusalem. Und er sucht die Gegenwart Gottes. Ja, er geht zu seinen militärischen Anführern, das waren wahrscheinlich sein engster Kreis, sagt, lasst uns die Lade des Herrn heraufholen. Und dann machen sie das, das finden die gut. Es gefiel allem Volk gut, so versammelte David ganz Israel und sie gehen dann nach Kirjat Jearim. Und sie ließen, Vers 7, die Lade Gottes auf einem neuen Wagen aus dem Hause Abinadabs fahren. Usa aber und sein Bruder lenkten den Wagen, David aber und ganz Israel tanzten mit aller Macht vor Gott her, mit Liedern, mit Harfen, mit Psaltern, mit Pauken, mit Zimbeln und mit Trompeten. Wow. Da passiert etwas Neues. Da ist Freude plötzlich im Haus. Die Gegenwart Gottes kommt. Und ich glaube, Gott tut da etwas. Ich höre immer mehr davon, wie Gott anfängt zu handeln in Europa. Also ich bin manchmal ein bisschen müde gewesen. Man hört dann Erweckungsberichte von einem Land, von dem man noch nie gehört hat und was man auch nicht überprüfen kann, weil es so weit weg ist. Aber ich sage mal, die Einschläge rücken näher. Ich habe das schon mit euch geteilt. Unsere Freunde in England berichten von dem sogenannten Quiet Revival. Wenn ihr nach diesem Begriff googelt, findet ihr da einiges. Es gibt eine Studie von der Bibelgesellschaft, statistisch valide Gottesdienstbesuch unter 18- bis 24-Jährigen. War vor 6-7 Jahren bei 3% in England und Wales, jetzt bei 16%. Bei jungen Männern, ja, aufgepasst, bei 24%. Die Männer überholen gerade die Frauen auf der Suche nach Gott. Und ich höre das von Freunden, ich höre das von Gemeinden in England, die sagen, ja, die kommen auch bei uns an. Wir haben ja gute Verbindungen zu Frontiers. Der ehemalige Leiter hier erzählt mir vom Sending Base Leiter in England, der sagt, ich habe hier junge Single-Männer, die bei mir anklopfen, die in die Mission wollen. Also wer sich ein bisschen mit Missionsgeschichten auskennt, da sind meistens die Single-Frauen, die die Ehre der Gemeinde noch halbwegs retten und die Männer machen in der Zwischenzeit Karriere oder irgendwas anderes und plötzlich tauchen da junge Männer auf und sagen, wir wollen dem Herrn dienen. Es gab Anfang 2023 in den USA das Asbury Outpouring, Asbury University in Kentucky, in einem winzigen Nest, eine christliche Uni, wo jemand eine Predigt gehalten hat und dachte, ne, das war jetzt nichts, die Predigt, ich fahre nach Hause. Und die Studenten bleiben da, das war ein Pflichtgottesdienst, so, manche hatten Kopfhörer drin die ganze Zeit. Und einige bleiben da, beten weiter, machen weiter Lobpreis, fangen nachts um 2 an, sich gegenseitig ihre Sünden zu bekennen. Und das geht 16 Tage nonstop weiter. Und Leute aus der ganzen Welt kommen, um zu sehen, was da passiert. Und die Unileitung leitet und schützt das sehr weise und sagt, die junge Generation ist hier am Zug. Also der Unipräsident übernimmt nicht, sondern der hat dann den Kaffee gebracht. Und der 23-Jährige hat den Lobpreis geleitet, mit allen 4 Akkorden, die er kannte. Und dann haben berühmte Lobpreisleiter sich gemeldet und haben gesagt, wir kommen auch mal, wir möchten dienen, ja, und Plattform und so. Und sagt, nee, Kevin macht Lobpreis, So, jetzt kann er die Lieder auch langsam und so, die alle 5, die er immer wieder... Also, die Production war nicht gut von allem, was ich gehört habe, aber die Gegenwart Gottes war im Raum. Und da passiert etwas in dieser Gen Z. Und mich ermutigt das übrigens auch hier, wenn ich sehe, manchmal sind wir richtig gut und manchmal sind wir mittelgut, jetzt was Musik angeht, was die Production angeht, wir reden gar nicht von Production. Und dann sehe ich mich selber manchmal, denke so, ja, das hätte man jetzt anders machen können. Und dann sehe ich manche von euch Studis, die einfach auf den Knien liegen vorm Herrn. Und es bricht mir das Herz. Ich denke, wow, Gott tut was. Ich war jetzt auf diesem Europatreffen und ich habe mit Leitern aus Skandinavien geredet. Ein Lutheraner aus Finnland erzählt mir, ja, junge Leute fangen an, nach Gott zu fragen. Fangen einfach an, die Bibel zu lesen. Googeln dann nach Bibel erstmal oder ChatGPT oder so. Tauchen in Kirchen auf. Junge Männer, die du auf der Straße ansprichst, er sagt, 8 von 10 sind offen, über Gott zu reden. Und wer sich ein bisschen auskennt, Skandinavien ist eine der säkularisiertesten Gegenden Europas. Und Europa ist die säkularisierteste Gegend der Welt. Dann erzählt mir ein Missionstheologe aus Schweden, ja, wir erleben das Gleiche. In seiner Gemeinde, normale Baptistengemeinde, taucht ein junger Mann auf, sagt, Entschuldigung, gehören Sie hier, sind Sie hier Mitglied? So, ja, ja. Ich glaube, mir ist gestern Gott begegnet. Aber ich verstehe das alles nicht. Können Sie mir das erklären? Und er nimmt ihn mit in seinen Hauskreis. Dann habe ich den Norweger gefragt, wie ist es bei euch? Und er erzählt von einer christlichen Schule, ne, gemischte Schülerschaft, Probleme mit Drogen in der Schule. Die Lehrer fangen an, für ihre Schüler zu beten. Mit ihren Schülern zu beten. Ein Lehrer fängt an, vor den Schülern seine Sünden zu bekennen. Die Schüler machen weiter. Jetzt bilden die, haben die Kleingruppen, also was vielleicht hier so ein Schülerbibelkreis ist, die nennen sich Warriors, 15-jährige Krieger. Und sie sagen, sie haben 3 Sachen im Programm. Sie trinken den Red Bull, sie lesen Bibel und sie bekennen sich ihre Sünden. Und es breitet sich jetzt an andere Schulen aus. Alle haben ja gesagt, nee, Erweckung würden wir das nicht nennen. Das ist noch, the water is bubbling, sagte mir der Schwede. So, es fängt an, so ein bisschen zu blubbern. Jesaja 43 sagt Gott, ich will, wie heißt es? Siehe, ich will ein Neues schaffen. Erkennt ihr es denn nicht? Jetzt wächst es auf. Wir merken es noch oft noch gar nicht. Und wir sehen es noch gar nicht. Und wir sehen, da ist ein Schmerz in der Generation. Da ist viel Zerbruch in der Generation. Da ist viel Angst in der Generation. Aber da ist auch ein Hunger. Und da ist ein Gott. Darf ich euch das sagen? Hier ist hier die Sektion. Da ist ein Gott, der eine Sehnsucht hat nach dieser Generation, nach eurer Generation. Übrigens nach den Alten auch. Aber der da kommt, wo man ihn willkommen heißt. Und ich möchte gern dabei sein. Und dann war ich heute Morgen in Wetzlar. Wir hatten Ordinationsgottesdienst, wunderbar. Und ich habe mit der Sabine, meiner Stellvertreterin als Kirchenleiterin, die auch stark, Erweckungsgeschichte und sowas, ganz stark ihr Ding, davon erzählt. Und dann kam der Pfarrer vom Dom in Wetzlar dazu, Landeskirche, kriegte das mit und sagt, ja, das wundert mich überhaupt nicht, das erlebe ich auch gerade. Da sind 3 15-Jährige, die tauchen bei mir im Gottesdienst auf, ich habe die noch nie gesehen, sagen, die wollen sich taufen lassen. Sie wollen Jesus besser kennenlernen. Ich sage, ja, das ist... Ich will euch das mal zeigen, wie sowas aussehen kann. Es gibt eine Gemeinde in England, die war ziemlich tot und das hat aus der Holy Trinity Brompton Gemeinde ein Pastor die Gemeinde übernommen. Und nach einer Zeit hat der Bischof von London ihm die 6 Nachbarkirchen auch noch unter seine Obhut gegeben. Die haben eine Gebetsnacht gemacht, haben dazu eingeladen, Gebetsnacht in der Kirche. Und es sind 2000 Leute, haben sich eingetragen, dass sie kommen, die meisten Gen Z. Und mach mal das davor. Mit Ton. Ich muss dazu sagen, das ist jetzt 7 Uhr morgens. Das sind die schon 12 Stunden da sind. Und jetzt sind es nur noch 500. Also genau, mach nochmal das nächste, das zweite Bild. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du sowas siehst. Mir weckt das die Sehnsucht, dass Gott mehr tut. Und dass wir in den Tagen Davids leben und dass er hereinkommt mit Kraft. Aber es gibt noch einen Gedanken, der dazugehört. Ich habe das so fröhlich erzählt, wie die dann vor der Bundeslade hertanzen. Wenn du die Geschichte weiterliest, merkst du, das endet erstmal in der Katastrophe. Sie hatten die Bundeslade auf einen Karren gepackt. Was war das, ein Ochsenkarren oder sowas? Auf einem neuen Wagen aus dem Hause Abinader was fahren, immerhin neu. Von Rindern gezogen. Und dann, als sie aber zur Tenne Kidons kamen, streckte Usa seine Hand aus, um die Lade zu halten, denn die Rinder brachen aus. Da entbrannte der Grimm des Herrn über Usa und er schlug ihn, weil er seine Hand nach der Lade ausgestreckt hatte, so dass er dort starb vor Gott. Da ergrimmte David, dass der Herr den Usa so wegriss und man nannte die Stätte Peretz Usa bis auf diesen Tag. Und an jenem Tag fürchtete sich David vor Gott und sprach, wie soll ich die Lade Gottes zu mir bringen? Darum ließ er die Lade Gottes nicht zu sich bringen in die Stadt Davids, sondern lenkte sie zum Hause Obed-Edoms des Gattitas. Wenn ich das richtig verstehe, ist das ein Philister ironischerweise. So blieb die Lade Gottes bei Obed-Edom in seinem Hause 3 Monate. Und der Herr segnete das Haus Obed-Edoms und alles, was er hatte. David sucht die Gegenwart Gottes, aber er fragt nicht nach den Wegen Gottes. Gott hatte sehr klare Ordnungen gegeben, die müssen wir nicht alle verstehen. Ja, also ich verstehe hier vieles nicht. Warum muss der Kerl sterben? Der wollte doch helfen und so. Aber es war ganz klar, das ist das Zentrum der heiligen Gegenwart Gottes. Und dann war klar, wie das zu hantieren ist. Man soll die auf Stangen, da gab es so extra Ösen, wo man Stangen durchsteckt und dann tragen die Priester diese Lade. Es war sehr klar. Und sie packen das irgendwie auf den Karren. Und es endet in der Katastrophe. Und dann gibt es einen neuen Versuch nach 3 Monaten. Jetzt kommt David nicht mit den Soldaten wie das erste Mal, sondern mit den Priestern. Die Gegenwart Gottes ist keine Sache menschlicher Macht. Und die machen das jetzt sozusagen regelkonform. Kapitel 15, David baute sich Häuser in der Stadt Davids, bereitete der Lade Gottes eine Stätte, schlug ein Zelt für sie auf, also er bereitet alles vor. Damals sprach David, die Lade Gottes soll niemand tragen außer den Leviten, denn diese hat der Herr erwählt, dass sie die Lade des Herrn tragen und ihm dienen alle Zeit. Und dann bringt er die Leviten, die werden dann alle hier aufgezählt, und die tragen jetzt die Lade Gottes. Vers 13, denn das erste Mal, als ihr nicht da wart, machte der Herr, unser Gott, einen Riss unter uns, weil wir ihn nicht befragt hatten, wie sich's gebührt. Und sie bringen jetzt, die Leviten bringen jetzt die Gegenwart Gottes in die Stadt. Im 2. Samuel 6 wird berichtet, dass die alle 6 Schritte ein Stier und ein fettes Kalb geopfert haben. 11 Kilometer, ich habe mal ausgerechnet, das müssten ungefähr 2.000 bis 3.000 Stops gewesen sein. Also für die Veganer jetzt, tut mir leid. Wir können, ihr Lieben, der Punkt ist, wir sind eingeladen, Gott sehnt sich danach, dass wir seine Gegenwart suchen. Aber wir können die Gegenwart Gottes nicht suchen ohne die Furcht Gottes. Und Furcht Gottes heißt nicht, ich habe Angst vor Gott und deshalb komme ich lieber nicht. Aber Furcht Gottes heißt, ich erkenne an, dass er heilig ist, dass er ewig ist, dass er mir den Weg zeigt, dass er mir auch den Weg zu seinem Herz zeigt, dass er mir auch den Weg in seine Gegenwart zeigt. Aber es ist sein Weg, den ich gehe. Also Gott öffnet die Tür, versuch nicht durchs Fenster reinzukommen. Es braucht aufrichtige Buße. Es braucht auch Dinge, die uns etwas kosten können. Also, die bringen hier ganz schön viele Opfer. Du musst wissen, keine Tiere mehr schlachten. Aber vielleicht gibt es Dinge, die du loslassen musst, wenn du den Herrn suchst. Und wenn es ein bisschen Essen ist, weil du ins Fasten gehst. Was mich bewegt bei diesen Beispielen, die ich euch eben schon genannt habe, aus Asbury, aus London, aus Norwegen, das sind nicht einfach tolle Events, wo einer eine tolle Band gebracht hat und dann tanzen da Jugendliche. sondern wir hören da von tiefer Buße, von neuer Hingabe, von Leuten, die sagen, ich gebe mein Leben, ich will in die Mission gehen für den Herrn, von Zerbrochenheit vor Gott. Gott wünscht sich solche Herzen, die vor ihm brechen, nicht weil er es mag, wenn Dinge kaputt gehen, aber weil er uns neu aufbauen will. Die Opfer, die Gott gefallen, Psalm 51, Bußpsalm von König David, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz. Wirst du Gott nicht verachten? Und nochmal, da geht es um ein Herz, was sagt, ich breche vor Gott über meine eigene Sünde und ich lasse Gottes Gnade, Gottes Liebe neu an mich ran. Gott hat gesagt, ich will unter meinem Volk wohnen. Das hat er schon in dem Mose gesagt, da gab es dieses tragbare Heiligtum. Und dann kommt Christus, die Herrlichkeit Gottes, wohnt unter uns, wohnt in uns, wenn wir in Christus sind. Er sendet seinen Geist, er verheißt seine Gegenwart und er lädt uns ein. Und ihr Lieben, ich darf euch diese Einladung weitergeben. Das ist mein Amt heute. Wir haben jetzt eine Zeit, wo wir in die Anbetung gehen vor Gott. Wir singen Lieder, aber wir singen nicht einfach Lieder. Nutzt doch diese Zeit, vor Gott zu kommen, mit ihm zu reden. Vielleicht gibt es Dinge, die du ihm bringen musst. Und vielleicht ein paar Fragen. Lebe ich wie in den Tagen Sauls? Mache ich mein Ding, frage nicht nach Gottes Gegenwart. Dann ist jetzt eine Gelegenheit, zu ihm zurückzukommen. Wenn ich seine Gegenwart suche, suche ich auch die Furcht des Herrn, suche ich Heiligkeit bei ihm. Und konkret die Frage, und da hör, ob der Heilige Geist dir was sagt, was trennt mich von ihm, was hält mich fern von ihm? Welche Sünde muss ich bekennen, von welcher Sache muss ich mich lösen? Und wo wünsche ich mir, dass der Heilige Geist neu meine Sehnsucht entfacht. Er will unseren. Es ist so wunderbar, Gott stillt unseren Hunger und er facht unseren Hunger an. Es ist immer beides. Er will dir neuen Hunger geben und er will deinen Hunger stillen. Und wer von dem Wasser trinkt, wird nie wieder Durst haben, sagt Jesus. Und gleichzeitig macht er uns durstig nach seiner Gegenwart. Wenn du einen prophetischen Eindruck hast in der Zeit, geh gerne zu Max, der schaut, wie das dann reinpasst. Und Jesus, Herr, danke. Danke, dass du uns einlädst in deine Gegenwart. Jesus, danke, dass du den Weg freigemacht hast zum Vater. Nicht nur in den äußeren Vorhof, sondern ins Herz des Vaters. Danke, dass du uns rufst, alle Generationen. Alle Vorgeschichten, egal welche Verletzungen, welche Ängste, welche Enttäuschungen wir mitbringen. Du sagst, ja komm, kommt meine Kinder. Und wenn du noch gar nicht weißt, ob du, wie du zu Gott stehst, ob es den überhaupt gibt, kannst du ihm sagen, hier bin ich. Wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Danke, Herr, dass du jeden einlädst. Danke, Jesus, du sagst, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Lass uns aufstehen. Ja, vielleicht möchtest du dann knien oder beweg dich frei im Raum, wie du es auf dem Herzen hast. Lass uns in Gottes Gegenwart kommen.